Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent. In den ungarischen Abendnachrichten war gleich an mehreren Abenden im August dasselbe Bild zu sehen.
Az utóbbi időszakban többször is támadás érte a barátságot.
Das eines riesigen Feuers. Die ukrainische Armee hat mit Drohnen wiederholt eine Ölpipeline angegriffen. In Russland aber.
Magyarország szuverenitása ellen. Az ukrán elnök felháborítónak nevezte a történteket.
Der Schaden war groß, das Öl floss zeitweise nicht mehr, aber eben die Sprache ist unverkennbar. Warum war das so ein Problem in Ungarn, Volker?
Ja, die Pipeline, um die es da geht, ist die Druzhba- oder Freundschaftspipeline. Und das ist die wichtigste Röhre für den Transport von Öl und Gas von Russland Richtung Westen. Dadurch bedeuten diese Angriffe ein Problem für diese Staaten im Westen, die weiterhin russisches Öl beziehen über diese Pipeline. Und das ist die Slowakei und vor allen Dingen Ungarn.
Die ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Pipelines bringen Putins Verbündete in Europa in eine Zwickmühle. Warum das Ungarn ganz besonders trifft, erklärt Korrespondent Volker Papst. Ich bin Simon Schaffer. Volker, zuerst diese Pipeline, wenn man auf die Karte schaut, die zieht sich von Russland durch die Ukraine und endet dann in der Slowakei bzw. in Ungarn. Also warum unterbrechen die Ukraine nicht einfach im eigenen Land die Pipeline und greifen stattdessen in Russland an?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, vor allem wenn man sich die Karte anschaut. Das hat sehr wahrscheinlich vertragliche Gründe. Die Ukraine ist ein Transitstaat und verpflichtet sich auch für den Transit des Öls, dass sobald es die Grenze überschritten hat, der Ukraine, sobald es sich auf ukrainischem Territorium befindet, gehört dieses Öl rechtlich schon dem Endabnehmer. Und ich glaube, die Ukraine möchte verhindern, dass sie dort in irgendwelche Schadensersatz Kontroversen kommt und deshalb greift sie die Installation auf russischem Boden an.
Okay, vielleicht ist es einfacher sozusagen.
Genau, es gab mittlerweile schon 12 Angriffe seit Anfang August auf unterschiedliche Anlagen, die zur russischen Energieinfrastruktur gehören. Mhm. Dadurch entstehen Engpässe, zum Beispiel bei der Versorgung mit Treibstoff. Also es gab Bilder aus gewissen Regionen in Russland, wo es sich lange Schlangen vor den Tankstellen bildeten. Die Preise sind vorübergehend in die Höhe gegangen und damit will die Ukraine einfach, dass sie nicht abgeschirmt sind von diesen Folgen dieses Krieges, sondern ganz direkt spüren, dass sich dieser Krieg auch auf sie negativ auswirkt. Mhm. Aber ich glaube, das wichtigste Motiv ist es, Russland die Möglichkeiten für den Export zu nehmen oder zumindest einzuschränken. Denn Putin finanziert immer noch trotz allen Sanktionen zu 25% seinen Haushalt mit dem Export von Öl und Gas. Mhm. Und damit finanziert er auch seinen Krieg weiterhin. Und aus ukrainischer Logik macht das total Sinn. Wir zerstören die Möglichkeiten, dieses Öl zu exportieren und berauben das Land dadurch auch wichtige Einnahmemöglichkeiten.
Und da werden jetzt immer bei Ungarn, das EU-Mitglied, muss man dazu sagen, das trotz Sanktionen der Amerikaner und der EU noch russisches Öl bezieht, hast du vorhin gesagt.
Genau, also Ungarn und da gibt es noch ein zweites Land, die Slowakei, beides Nachbarländer der Ukraine, also eigentlich in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes. Aber die beiden haben ihre Energieversorgung bisher nicht diversifiziert, haben sogar ihre Abhängigkeit von russischem Öl erhöht seit Beginn des Krieges. Und jedes Mal, wenn die Druzhba-Pipeline getroffen wurde, sie wurde im August insgesamt 3-mal getroffen, floss dann während mehrerer Tage kein Öl mehr durch. Und das spürt man dann natürlich in diesen Ländern.
Und wie schlimm ist das dann für Sie? Also wie abhängig ist Ungarn?
Na, die Abhängigkeit ist einerseits sehr groß, also sie liegt bei über 80%. Zu Beginn des Krieges oder vor dem Krieg lag sie bei etwa 60, jetzt also bei über 80%. Das ist erstmal sehr viel, wenn 80% der Öllieferungen ausfällen, spürt man das natürlich schnell. Aber erstens verfügen beide Länder, Ungarn und die Slowakei, über Reserven für mindestens 90 Tage. Das heißt, wenn es kurzzeitige Unterbrüche gibt, können die problemlos überbrückt werden. Und wenn man mittelfristig denkt, muss man auch sagen, dass Ungarn schon längst die Energieversorgung hätte diversifizieren können. Ungarn ist angeschlossen an die sogenannte Adria-Pipeline, die an die kroatische Küste führt und über die Öl auf dem Meerweg nach Europa gebracht wird. Und Ungarn könnte auch auf diesem Wege Öl beziehen und sich von Russland unabhängig machen. Mhm. Das hat es aber nicht getan.
Also über die Adria-Pipeline kommt kein russisches Öl, sondern anderes?
Nein, das wären dann andere Lieferanten. Aber also ist ein bisschen technisch. Die ungarische Ölgesellschaft sagt, das ist ein anderer Öltyp, den können wir für unsere Raffinerien nicht brauchen. Das klingt, also zumindest was Experten sagen, ist das eher eine Ausflucht. Der wirkliche Grund dürfte sein, dass Ungarn von einem vergünstigten Tarif profitiert. Der Preis für russisches Öl ist gedeckelt und dadurch erhält Ungarn Öl zu Spezialkonditionen. Und diese Ersparnis kann die ungarische Regierung einerseits an die Bevölkerung weitergeben in Form von tieferen Preisen. Andererseits wurde aber auch eine spezielle Steuer eingeführt, mit denen dann ein Teil dieser Verbilligung abgegriffen wird für den Staatshaushalt. Also der Ungarn profitiert einerseits, die Bevölkerung kriegt günstigere Produkte und der Staat hat zusätzliche Einnahmen. Und da in Ungarn im nächsten Jahr Wahlen anstehen, will die Regierung von Viktor Orban einfach darauf nicht verzichten. Ja. Und das ist vermutlich der Hauptgrund, weshalb weiterhin russisches Öl bezogen wird.
Das heißt, Ungarn, also die ungarische Führung, ist mehrfach abhängig vom russischen Staat und der russische Staat wiederum verdient trotz Rabatten Geld für den Ukraine-Krieg, was natürlich der Ukraine überhaupt nicht gefällt.
Genau, und entsprechend gehässig sind auch die Reaktionen von beiden Seiten nach diesen Vorfällen der letzten Wochen.
Wir sind gleich zurück. Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ein ETF-Portfolio für Ihr Kind? Mit Truewealth investieren Sie ohne versteckte Gebühren. Einfach, transparent und kosteneffizient. Starten Sie jetzt auf truewealth.ch.
Was werfen sich denn Ungarn und die Ukraine jetzt an den Kopf gegenseitig?
Also Ungarn und die Slowakei, ich erwähne sie immer mit, die richteten sich an die Europäische Kommission, haben einen Brief geschrieben und gesagt, ihr müsst auf Kiew einwirken, auf die Ukraine einwirken, dass diese Angriffe sofort aufhören, denn die gefährden unsere Energieversorgung. Mhm. Also wir erinnern uns, 80% des Öls kommt aus Russland, also klingt das erstmal plausibel, aber wie gesagt, haben beide Staaten Möglichkeiten, diese Unterbrüche zu überbrücken. Und das war dann auch die Reaktion der Kommission, die gesagt hat, eigentlich so dramatisch sieht es bei euch ja nicht aus.
Ja, und wie geht die Ukraine damit um?
Das war eigentlich ganz interessant. Am Unabhängigkeitstag, ist am 24. August, da gab es eine Pressekonferenz mit Zelensky und da hat eine Journalistin dann gefragt, Herr Präsident, stärken diese Angriffe die ukrainische Position gegenüber Ungarn, zum Beispiel im Streit um die Beitrittsgespräche für die EU? Weil Ungarn blockiert die Aufnahme dieser Beitrittsgespräche für die Ukraine und da war halt die Frage, können wir die Ungarn so unter Druck setzen? Mhm. Und die Antwort von Zelensky war ganz bezeichnend. Also er hat sich bewusst kryptisch ausgedrückt, aber man sah schon, dass er musste schmunzeln oder sich ein Lachen unterdrücken.
Ja.
Er spielte sehr bewusst mit Doppeldeutigkeiten. Und zwar sagte er, die Ukraine setze sich immer für die Freundschaft mit Ungarn ein, habe das immer getan. Aber dieser Fortbestand dieser Freundschaft liege nun ganz in Ungarns Hand. Und da müssen wir uns dran erinnern, Freundschaft, ja. Die Pipeline heißt Druzhba und Druzhba ist sowohl auf Russisch wie auf Ukrainisch das Wort für Freundschaft. Und ich glaube, die meisten Anwesenden bei dieser Pressekonferenz verstanden, dass das natürlich auch eine Anspielung auf den Fortbestand dieser Pipeline ist. Also Zelensky hat jetzt keineswegs gesagt, dass diese Angriffe aufhören würden.
Er hatte so ein sehr vielsagendes Lächeln dabei auf den Lippen.
Genau, man erkannte den früheren Komiker in ihm, ja. Was ja eigentlich nur noch selten der Fall ist, seit der Krieg ausgebrochen ist. Aber ich fand, in diesem Moment sah man ihm das durchaus an.
Aber trotz der Komik, das birgt ja trotzdem irgendwie Zündstoff, oder? Also wie reagiert Ungarn darauf?
In Ungarn löste das sehr empörte Reaktionen aus. Also der Außenminister Siato sagte auf X, das sei eine inakzeptable Einschüchterung, das sei ein Angriff auf die ungarische Souveränität. Einige Tage später sagte ein Europaabgeordneter und früherer Minister Ungarns, Tamás Deutsch von der Regierungspartei, das sei eigentlich nicht nur ein Angriff auf die ungarische Sicherheit, sondern ein Angriff auf die ganze EU, auf die europäische Energiesicherheit. Die EU müsse sich dagegen wehren und es sei doch absurd, dass man die Ukraine unterstütze, wenn sie eigentlich die EU angreife. Also da wurde sehr, sehr scharfes rhetorisches Geschütz aufgefahren.
Ja, da ist viel Geschirr kaputt.
Ja, da wurde viel Geschirr zerschlagen, aber man muss wissen, dass das Verhältnis zwischen Ungarn und der Ukraine schon davor sehr schwierig war. Es ist wahrscheinlich das schwierigste Verhältnis für die Ukraine mit allen EU-Mitgliedstaaten. Das hat viel damit zu tun, dass Viktor Orban, der ungarische Regierungschef, weiterhin einen guten Kontakt nach Moskau pflegt. Er hat mehrfach sich mit Putin getroffen, auch nach Kriegsbeginn. Bezieht weiterhin russisches Öl und schlägt immer wieder quer gegen die Versuche des Westens, mit einer geeinten Politik auf diesen Krieg zu reagieren.
Du hast es aber vorhin erwähnt, wo Ungarn offiziell bei der EU-Kommission angeklopft hat eigentlich und sich beklagt hat, also macht Druck auf Kiew, oder? Das hat dann also wenig Chancen, da auf Liebe der EU-Kommission zu stoßen, oder Ungarn?
Also Ungarn ist halt, hat er auch ein Mitglied, ist ein Kommissar in der EU, ist natürlich ist ja Teil der EU und das Problem ist, also der Frust über Ungarn oder über Orban ist sehr groß in der EU, aber Orban hat immer wieder die Möglichkeit, dort wo Einstimmigkeit verlangt ist, auch Beschlüsse des Westens zu verzögern oder sogar zu verhindern. Und das passiert ständig, dass es noch keine Beitrittsverhandlungen aufgenommen wurden mit der Ukraine. Das scheitert am ungarischen Veto. Das wurde jetzt auch gerade nochmal betont in Budapest, dass da die Position nicht verändert wird. Sanktionsbeschlüsse wurden verhindert. Die Hilfsgelder, das ist, liegt schon anderthalb Jahre zurück, aber da ging es um dieses große Milliardenpaket für die Ukraine. Das hat Ungarn so lange verzögert, bis man einige eigene Vorteile als Gegenleistung von der EU bekommen hat. Es gibt viele solche Fälle, wo Ungarn quergeschossen hat zur Position des Westens. Ganz interessant wird zu sehen, was jetzt passiert mit dem nächsten Sanktionspaket der EU. Also es ist das schon 19. Paket, ist jetzt in Verhandlung und die sind recht weit fortgeschritten. Aber auch da ist die Frage, ob dann Ungarn erstmal wieder mit einem Veto drohen wird, ob es da zu einer neuen Eskalation kommt oder nicht. Also Ungarn spielt halt seit Kriegsbeginn ein doppeltes Spiel, musste aber meistens am Ende auch einknicken, denn so mächtig ist das Land halt doch nicht.
Eben, also kann man dann Selenskys Angriff, also den ukrainischen Angriff auf die Pipeline und den dadurch entstehenden Druck eben auf Ungarn auch als Powerplay sehen gegen Ungarn? Also so wie die Journalistin zum Beispiel bei dieser Pressekonferenz angedeutet hatte?
Ich glaube, das ist ein erwünschter Nebeneffekt. Also der ukrainische Außenminister antwortete dann ja auch auf den Tweet des ungarischen Außenministers. Budapest solle der Ukraine keine Ratschläge erteilen, sondern sich um die eigene Energiesicherheit kümmern und die Energieversorgung diversifizieren, wie das alle anderen Europäer schon gemacht haben. Natürlich ist man in Kiew nicht traurig darum, wenn sich der Druck auf Ungarn erhöht. Aber ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund ist. Ich glaube nicht, dass die Ukraine diese Pipeline angreift, weil man Ungarn schaden will. Es geht um Russland. Man ist nicht traurig darum, dass das in Ungarn zu Reaktionen führt und man ist sicherlich nicht gewillt, da auf ungarische Befindlichkeiten Rücksicht zu nehmen in der Ukraine. Ich glaube aber nicht, dass das der Hauptgrund war.
Danke, Volker. Hast du erklärt.
Sehr gerne, lieber Simon.
Das war unser Akzent mit Korrespondent Volker Papst. Wenn eine Pipeline in die Luft geht wie diese, dann hat das Auswirkungen, politische, wie eben gehört, aber es hat auch wirtschaftliche Auswirkungen. Handelswege verändern sich, Börsenkurse sinken oder steigen. Erstklassige Einordnungen dazu gibt es bei der NZZ im digitalen Sommerabo. 100 Tage lesen für 10 Franken. Der Link ist in der folgenden Beschreibung. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.